zum Fremdsprachenlernen in Europa gibt es eine Europakarte und nur ein einziges Land ist da blau eingefärbt, wo es nämlich heißt, der Fremdsprachenunterricht in der Grundschule ist zurückgegangen und das ist Deutschland.
Englischunterricht in der Grundschule. Gone wrong? Genau damit beschäftigen wir uns. Wer sind wir überhaupt? Wir sind Michelle und Caleb, Lehramtsstudierende mit Fachrichtung Grundschule, Englisch und Deutsch an der PH. Wir sind beide im sechsten Semester und sind dementsprechend schon öfter über die Thematik Englischunterricht in der Grundschule gestolpert.
Ja, wie sind wir überhaupt darauf gekommen? Ja, dadurch, dass wir es beide studieren und schon seit längerem, haben wir schon viele, viele Gespräche geführt mit Kommilitonen, mit Dozenten und auch in unseren Praktikas ist uns aufgefallen, dass es unterschiedliche Ansätze gibt beim Fremdsprachenunterricht. In der Grundschule wird nämlich Fremdsprachenunterricht zum Teil schon ab Klasse 1 unterrichtet. So war es bei uns beiden. Es gibt aber auch andere Erfahrungen, die andere Kommilitonen von uns hatten, in denen Englischunterricht zum Beispiel erst ab der 3. Klasse unterrichtet wurde oder in der Grundschule gar nicht und erst ab Klasse 5 oder 6 in der weiterführenden Schule unterrichtet wurde. Deshalb haben wir uns überlegt, dass dieses Thema für uns eine ziemlich große Relevanz hat, weil wir uns gerne anschauen würden, wieso und warum diese unterschiedlichen Ansätze für Entwicklungen sorgen können, die vielleicht gut oder schlecht sein könnten.
Dann kommt jetzt natürlich noch ganz kurz, damit ihr einen Überblick habt, unser grober Verlaufsplan vom Podcast. Wir wollen natürlich erstmal einen groben Überblick geben, Zahlen und Fakten nennen zu den verschiedenen Ansätzen, die Caleb euch gerade grob skizziert hat. Anschließend haben wir auch ein Interview geführt mit einer Person, die sich sehr gut auskennt mit Englischunterricht in der Grundschule und möchten mal die Meinung hier hören über die verschiedenen Ansätze. Am Ende werden wir das Interview auch nochmal reflektieren und unsere eigene Meinung dazu äußern. Seid gespannt.
Ja, zunächst mal möchten wir euch ein paar Zahlen und Fakten zum Englischunterricht in der Grundschule nennen. Weil, wenn man sich Englischunterricht in der Grundschule genauer anschaut, sieht man eben, dass es drei Ansätze gibt. Erstmal ab Klasse 1, dann ab Klasse 3 oder gar kein Englisch. Erstens, wenn wir uns den Ansatz ab Klasse 1 mal anschauen. Generell muss man das nur ein bisschen größer fassen, weil Englisch wird nicht immer in der Grundschule ab Klasse 1 unterrichtet. Mal ist auch von Französisch oder anderen Sprachen die Rede. Häufig ist es aber in Deutschland Englisch oder Französisch. Und die erste Einführung davon, dass dieser Fremdsprachenunterricht ab Klasse 1 eingeführt wurde, kam im Schuljahr 2003-2004, also vor ziemlich genau 20 Jahren. Und der letzte Jahrgang in Deutschland, der eine komplette englische Grundschulerfahrung hatte, war der Jahrgang, der 2020-2021 mit der Grundschule fertig war. Das heißt, es hat sich daher seit 2021, etwas geändert. Nämlich, dass der Fremdsprachenunterricht ab der 3. Klasse begonnen hat. Das war ein neuer Ansatz vom Bildungsministerium in Baden-Württemberg und dieser ist eben vor 3 Jahren in Kraft getreten. Der Ansatz war, dass Fremdsprachenunterricht in Grundschulen erst ab Klasse 3 beginnen sollte, was natürlich die Englisch- oder Fremdsprachenerfahrungen auf 2 Jahre kürzt oder die bisherigen Fremdsprachenerfahrungen in anderen Worten halbiert. Das war in erster Linie eine Reaktion auf den Schock von den PISA-Vergleichsstudien und wie schlecht deutsche Schülerinnen und Schüler, Grundschülerinnen und Grundschüler in Fächern wie Deutsch und Mathe abgeschnitten haben. Wir werden später nochmal darauf kommen, wie und warum dann direkt darauf reagiert wurde, Fremdsprachenunterricht in Klasse 3 nachzurücken. Fest steht, inzwischen ist Fremdsprachenunterricht in Baden-Württemberg ab Klasse 3 Standard. Schließlich gibt es auch noch den 3. Ansatz, wie angesprochen, aber dieser Ansatz ist relativ selten. Trotzdem gibt es ihn verhäuft in Deutschland, nämlich, dass man Englischunterricht erst ab Klasse 6 oder erst ab der weiterführenden Schule bekommt. Viele Schülerinnen und Schüler, die dann in der Grundschule keinen Fremdsprachenunterricht erfahren durften, werden erst mit Klasse 5 oder 6 mit der englischen oder Fremdsprache, in manchen Fällen ist das ja auch, wie besprochen, Französisch. Manche Kinder, manche Schülerinnen und Schüler kommen erst dann in Klasse 5 oder 6 mit dieser Sprache in Berührung. Das ist dann der dritte und in unseren Augen letzte Ansatz, den es da gibt bei dem Thema Fremdsprachenunterricht in der Grundschule.
Genau, und für die verschiedenen Ausgangspunkte der Englischkompetenz der Schüler, sobald sie dann in der 5. und 6. Klasse sind, hat genau diese Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts sich zu verantworten. Dadurch, dass es verschiedene Ansätze gibt, verschiedene Schüler unterschiedlich lange eine Fremdsprache lernen durften. Dazu gibt es verschiedene Meinungen und es stellen sich auch diverse Fragen. Warum gab es den Wandel im Fremdsprachenunterricht überhaupt? Welcher Ansatz ist sinnvoller? Welcher hat mehr Vorteile? Welcher zieht große Nachteile mit sich? Ist der aktuelle Ansatz erfolgreich? Und genau diese Fragen haben wir auch unserem Interviewgast gestellt. Wir durften unsere Dozentin, Professor Dr. Annika Kolb, interviewen. Sie ist Professorin an der PH Freiburg, Professorin für englische Sprach- und Literaturdidaktik. Und es gibt sehr viele Publikationen von ihr zum Thema Englischunterricht in der Grundschule. Genau deswegen haben wir uns für sie entschieden. Sie ist eine große Expertin auf dem Gebiet und es hat uns sehr interessiert, was sie zu den ganzen Fragen und Ansätzen zu sagen hat.
Das nennen Sie einen leichten Einstieg. Schwierig. Was mir jetzt ganz spontan eingefallen ist, it's raining cats and dogs, ist jetzt vielleicht kein richtiges Sprichwort, aber das finde ich irgendwie immer so schön anschaulich und irgendwie hat man dann immer gleich so ein Bild im Kopf, mit dem man irgendwie auch ganz gut in der Grundschule arbeiten kann. Das finden Kinder eigentlich auch immer total lustig.
Richtig, das ist sehr bildlich formuliert. Wir hatten tatsächlich uns vorher auch überlegt, was für Sprichwörter oder Wortwitze es da auch im Englischen für uns gibt. Und da ist Cats and Dogs oder Raining Cats and Dogs auch mit reingekommen, ja.
Genau, und dann wollten wir fragen, eben, was Sie so interessant an der englischen Sprache finden, dass Sie da direkt auch eine Berufung, eine Professur draus gemacht haben.
Ich würde gar nicht mal sagen, dass ich über das Interesse an der englischen Sprache so stark dazu gekommen bin, sondern ich komme eigentlich tatsächlich von der Grundschule her und habe Grundschullehramt studiert, damals war es noch Grund- und Hauptschullehramt, zu einer Zeit, wo man noch gar keine Fremdsprachen für die Grundschule studieren konnte und bin dann aber in meiner ersten Schule gleich gefragt worden, ob ich den Englischunterricht übernehmen könnte. Das war damals eine Modellschule in Heidelberg, die schon eben ausprobiert haben, mit Englisch und der Grundschule das einzuführen, bevor das dann offiziell eingeführt wurde. Und habe dann schnell gemerkt, dass das, also finde ich, sehr viel Potenzial hat in der Grundschule, dass es für die Kinder eine tolle Erfahrung ist. Und bin so in das Feld reingekommen und habe mich dann nochmal irgendwie weiter qualifiziert für Englischunterricht in der Grundschule. Was jetzt nicht heißt, dass mich die Sprache nicht interessiert, aber ich bin tatsächlich eher vom Unterrichten und vom pädagogischen und vom Englischunterricht da hingekommen und weil ich einfach gesehen habe, wie viel Spaß die Kinder daran haben, aber auch wie sinnvoll das eigentlich ist, früher anzufangen, als es damals der Fall war.
Das ist ziemlich interessant. Das ist ja so gar nicht der prototypische Werdegang, den wir uns jetzt vorgestellt hätten von Professoren und Professorinnen. Das ist ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Auch, dass das so einen didaktischen Hintergrund hat. Wenn wir vielleicht bei dem didaktischen Hintergrund bleiben, hatten Sie denn schon, als Sie zur Schule gingen, Thema Englischunterricht oder Fremdsprachenunterricht, damit schon irgendwelche Berührungspunkte?
Naja, also ich habe tatsächlich in der 7. Klasse angefangen, Englisch zu lernen. Also da war noch in der Grundschule Fremdsprachen gar nicht zu denken. Und ich war auf dem altsprachlichen Gymnasium, habe in der 5. Klasse angefangen, Latein zu lernen und dann erst in der 7. Klasse. Endlich Englisch. Also aus lernenden Perspektive kann ich da nichts zu sagen. Als das Kind zumindest.
Das ist auch unser Eindruck gewesen, als wir das Thema jetzt recherchiert hatten. Auch warum wir gesagt hatten, dass das Thema ein bisschen unübersichtlich ist, weil es ja über die Jahre verteilt doch schon ganz viele verschiedene Ansätze für Englisch- oder Fremdsprachenunterricht in der Grundschule gab. Genau.
Es ist uns auch aufgefallen, dass man, wenn man mit Kommilitonen spricht, dass da wirklich extrem viele verschiedene Erfahrungen da sind. Von Menschen, die es seit der ersten Klasse hatten, über erst ab Klasse 3 oder gar nicht, weil man Französisch in der Grundschule hatte. Und daher kam auch unser Interesse für das Thema, um da einfach mal ein bisschen einen Überblick zu bekommen, wie das läuft und was vielleicht auch die Vorteile sind von früher anfangen. Genau.
Richtig, weil wir hatten auch in unserer Recherche eben auch gefunden, dass Ihr Kollege, der Professor Dr. Reit, ein Schreiben unterzeichnet hat an Susanne Eisenmann, die Bildungsministerin. Und in dem Schreiben von 2017 richtet er eben Kritik aus an dem Bildungssystem und an sehr spezifisch auch dem Englischunterricht an der Grundschule. Genau, wir haben uns das durchgelesen und fanden das eigentlich interessant, dass auch die PH Freiburg da 2017 schon so eine Stellungnahme zu formuliert hat. Wie stehen Sie denn dazu? Finden Sie die Kritik da berechtigt?
Ja, also vielleicht fangen wir noch mal ein bisschen vorher an, weil Sie sagen, das ist irgendwie so unübersichtlich, dass ich würde sagen, das kam auch so ein bisschen in Wellen. Also es gibt tatsächlich schon seit den 70er Jahren einzelne Standorte, die damit immer schon ausprobiert haben. Also zum Beispiel in Hamburg haben die schon sehr früh angefangen, Englisch in der Grundschule zu unterrichten. Und die große Hochzeit, also der Zeit, zu der ich dann auch angefangen habe, das zu unterrichten, waren dann irgendwie so die frühen 2000er Jahre, wo es dieses auch Europäische Jahr der Sprachen gab, wo es die EU gab, wo es so eine große Euphorie-Stimmung war. Wir werden jetzt ein vereintes Europa und lernen alle möglichen Sprachen. Und das war in Baden-Württemberg auch ganz stark mit der damaligen Bildungsministerin, der Annette Schavan, verbunden, für die das so ein Herzensprojekt war. Und die dann haben, also 2005 wurde dann in Baden-Württemberg auch als erstes Bundesland sofort von 0 auf 100 in Englisch ab Klasse 1 eingeführt. Und in anderen Bundesländern war es eben erst Klasse 3 und dann wurde es vorgezogen. Und das war so eine große Hochphase, wo dann auch alle möglichen Zeitschriften gegründet wurden, wo es erste Forschungen gab und wo man so das Gefühl hatte, also ich erinnere mich auch noch wirklich so ein bisschen an diese Aufbruchsstimmung, so das ist jetzt der Beginn von einer großen Erfolgsgeschichte und man hat gesagt, naja, wir fangen jetzt mal mit 2 Stunden Englisch an und es wird dann bestimmt irgendwann richtig viel mehr und es gab dann auch eben viele bilinguale Ansätze und Überlegungen, bilinguale Schulen und so weiter. Und dann ist irgendwie über die Jahre so dieser Schwung so ein bisschen verloren gegangen, also da kamen dann so verschiedene Sachen dazwischen, unter anderem auch immer diese großen Vergleichsstudien, wo dann oft eben rauskam, dass die Ergebnisse in Deutsch und Mathe nicht gut genug sind. Erstaunlicherweise ist dann immer die Grundschule schuld. Ne? Also wenn in der 9. Klasse Englisch und Deutsch nicht gut genug ist, dann guckt man immer, ja, was kann man in der Grundschule machen? Und dann 2017 war eben auch so ein Punkt, wo also eben diskutiert wurde, was können wir machen, um jetzt die Deutsch- und Mathekenntnisse zu verbessern. Und ja, da war es ist ja dann auch immer so eine Frage, soll ja alles immer kostenneutral sein, wo kann man kürzen? Und damals war eben im Gespräch, den Englischunterricht auf Klasse 3 zurückzuverlegen. Und wie Sie ja sicherlich wissen, ist es dann auch passiert, trotz aller Bemühungen, die wir damals mit Briefen und Gesprächen am Ministerium, hat es nichts genützt. Es sind dann andere Bundesländer dem gefolgt, zum Beispiel NRW, die fangen jetzt auch in Klasse 3 an. Und die nächste Welle ist jetzt momentan, also haben Sie vielleicht auch mitbekommen, Bayern hat lange diskutiert, Religion, Kunst, Musik, Englisch, wo kann man einsparen? Hat das jetzt so ein bisschen den Schulen freigelassen. Viele Schulen werden aber jetzt nur noch einstündig unterrichten. In Hessen gibt es auch einzelne Schulen, die als Pilotversuch nur noch eine Stunde Englisch unterrichten. Mhm. Und also man hat das Pendel schwingt jetzt irgendwie so ein bisschen zurück. Im Gegensatz dazu ist aber in Europa eine ganz andere Tendenz zu verzeichnen. Also in ganz vielen Ländern wird es eher vorverlegt, der Beginn. Also das geht in den Vorschulbereich rein. Und es gibt bei dieser Eurostat-Statistik zum Fremdsprachen lernen in Europa, gibt es eine Europakarte und nur ein einziges Land ist da blau eingefärbt, wo es nämlich heißt, der Fremdsprachenunterricht in der Grundschule ist zurückgegangen und das ist Deutschland. Also wir haben da so ein bisschen so einen gegenläufigen Trend.
Um das aufzugreifen, eben, wie Sie gesagt haben, die Überlegungen von 2017, den Fremdsprachenunterricht auf die dritte Klasse zu schieben, wurden dann ja umgesetzt. Unsere Frage wäre, ist es an der Zeit für einen erneuten Appell an das Bildungsministerium?
Ja, sicherlich. Ich glaube allerdings, dass da auch so eine gewisse Ernüchterung irgendwie eingetreten ist. Also wir haben damals sehr viel gemacht. Wir haben sehr viel auch Studien zusammengetragen und haben das alles ans Wissenschaftsministerium geschickt. Und man hat aber nicht das Gefühl, dass das, naja, dass das überhaupt gelesen wurde, beziehungsweise überhaupt, es war irgendwie klar, es muss eine politische Entscheidung her und es muss halt auch irgendwie was, was sein, was, wo man, was man schnell eine Maßnahme, okay, wir reagieren jetzt schnell. Was passiert ist jetzt aktuell, ist, dass die DGFF, die Deutsche Gesellschaft für Fremdsprachenforschung, ein Positionspapier rausgegeben hat zum Fremdsprachenunterricht in der Grundschule, jetzt ganz neu, um sich dafür stark zu machen, das irgendwie zu erhalten und es nicht weiter runterzuführen. Also momentan ist in Deutschland, in Baden-Württemberg ja das aktuell nicht in der Diskussion. Insofern sehen wir jetzt gerade keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Aber ja, je nachdem, was jetzt auch rauskommt in solchen Pilotprojekten in Hessen oder Bayern, weiß man natürlich nicht, was kommt und was auch dann bildungspolitisch noch entschieden wird. Wobei ich eigentlich immer denke, also wenn man diesen europäischen Trend sieht, das stimmt mich eigentlich immer so ein bisschen optimistisch, weil ich denke, das können wir uns auch eigentlich doch auch gar nicht leisten, dass wir das einzige Land dann sind, wo dann überhaupt keine Fremdsprache mehr in der Grundschule unterrichtet wird. Aber es ist, ja, es kommt dann irgendwie im Endeffekt immer auf diese Frage an, es wird jetzt immer argumentiert, ne, die Grundschule muss die Basics vermitteln. Was sind die Basics? Ist Englisch nicht inzwischen auch einfach so eine wichtige Grundkompetenz auch schon für Kinder, die halt auch schon mit sehr viel Englisch konfrontiert werden, dass das da eigentlich dazugehört?
Das war jetzt auch unsere Position dazu, dass wir auch unseren Podcast unter dem Begriff Englischunterricht in der Grundschule gone wrong in Frage oder in Anführungsstrichen formuliert haben als Frage, weil wir eben auch sehen, dass dadurch, dass Englisch eigentlich so eine sehr grundlegende Kompetenz ist und doch leider zurückgeht in der Grundschule, dass da irgendwas getan werden müsste. Da ist es ganz interessant zu hören, dass auch so ein Positionsschreiben gerade formuliert wird oder an wen wird das genau gerichtet dann?
Ja, das ist auch so ein offener Brief, der im Prinzip einfach veröffentlicht wird als Statement auf der Website für alle möglichen Menschen, die sich eben mit diesem Thema beschäftigen und interessieren, wo halt dann auch nochmal zusammengetragen wurde, wie ist so die Studienlage und was weiß man denn wirklich eben auch über die Effekte. Ja, was vielleicht auch noch interessant ist in dem Zusammenhang ist, wenn man Eltern fragt und wenn man die Kinder selber fragt, dann findet man eine riesige Zustimmung zum Englischunterricht in der Grundschule. Also in Heidelberg hat jetzt meine Kollegin Jutta Rematschik gerade eine Studie gemacht mit Kindern und die Kinder sind mit überwältigender Mehrheit für den Beginn ab Klasse 1, obwohl sie den ja gar nicht haben. Ne? Also die würden sich das wünschen. Und auch Eltern, wenn man Eltern fragt, was ist für sie das wichtigste Schulfach, ist Englisch da ganz oben dabei. Das gibt vielleicht auch nochmal die Hoffnung, Eltern sind ja auch Wähler und Wählerinnen, ob man das dann wirklich, also ja, wobei, also ich finde sowas wie eine Stunde die Woche ist natürlich ganz schwierig, weil dann wird man auch immer schwieriger noch irgendwelche Effekte messen können und dann ist man natürlich auch schnell dann dabei, naja gut, das kann man uns dann auch sparen. Ich denke, worauf es sicherlich auch ankommen wird, und da sind sicherlich auch Sie jetzt als zukünftige Lehrkräfte gefragt, ist diese Freiheiten, die Schulen ja schon haben. Es ist ja nicht verboten, in Klasse 1 anzufangen. Es gibt ja auch Stunden, die man auch so ein bisschen schieben kann oder wo man so ein bisschen gucken kann, für was nutze ich die, für irgendwelche Projekte oder eben auch in Sachfächern Projekte zu machen. Ich war jetzt letzten Freitag, war hier am Seminar so ein Grundschultag Fremdsprachen und da kam auch so der Appell eben auch an die Referendare und Referendarinnen, machen Sie was, sprechen Sie darüber, machen Sie es sichtbar, dass es einfach auch irgendwie in die Öffentlichkeit getragen wird und nicht auch Eltern das Gefühl haben, naja, mein Kind lernt ja nichts. Ja.
Jetzt haben Sie schon mehrmals die Vorteile oder angesprochen, dass es Studien gibt, die zusammengetragen worden sind. Was sind denn oder was spricht denn für ein Konzept Englisch ab der ersten Klasse zu unterrichten, konkret?
Also als erstes würde ich sagen, so die lebensweltliche Relevanz. Also wenn man sagt, das gehört zur Grundbildung dazu, das ist was, was Kindern auch in ihrem täglichen Leben einfach schon begegnet. Und dann wäre das auch was, was man aufgreifen sollte. Dann affektive Kompetenzen, also einfach auch eine positive Einstellung zu Mehrsprachigkeit aufzubauen und ja, einfach Lust auch auf Sprachenlernen zu machen. Dann gibt es, das ist teilweise umstritten, aber es gibt ja schon Forschungsergebnisse auch gerade zur Aussprache, dass es eben jüngeren Kindern leichter fällt, Laute zu erwerben, die es im Deutschen oder in ihren anderen Erstsprachen einfach nicht gibt. Ja, das wären so für mich die Hauptargumente und einfach ja vielleicht auch noch so ein bisschen diese Unvoreingenommenheit. Also ich denke, wir kennen alle so ein bisschen noch aus der Sekundarstufe, dass es dann zunehmend unangenehmer wird, dann irgendwie in der Sprache, die man nicht so gut kann, vor der Klasse zu sprechen. Und viele Kinder in dem Alter begegnen dem eben noch sehr unvoreingenommen und haben noch nicht so dieses Gefühl, das ist irgendwie peinlich oder sind auch noch sehr fehlertolerant und es geht eben wirklich auch um diese, sich zu verständigen, Kommunikation, die Sprache zur Kommunikation zu nutzen und man kann ja noch keinen traditionellen Grammatikunterricht machen mit Erstklässlern, also ist es auch eine Chance, da so eine, und es war auch am Anfang ganz stark so ein, auch ein bisschen so einen innovativen Impuls in den Fremdsprachenunterricht überhaupt zu bringen, um einfach wegzukommen von dieser ja hohen Relevanz der grammatikalischen Richtigkeit, und das dann auch in die Sekundarstufe zu tragen.
Ich kann dem nur zustimmen, oder wir können dem eigentlich nur zustimmen. Wir hätten dazu vielleicht nur kurz auch ein Gedankenexperiment zum Abschluss auch überlegt. Sie wachen morgen auf und sind plötzlich Bildungsministerin. Was nun?
Ja, was nun? Ja, wenn ich den entsprechenden Etat hätte, würde ich ganz klar die Stundenzahl erhöhen. Also ich denke, wenn man einfach sowas wie 4-5 Stunden oder einfach jeden Tag eine Stunde Englisch hätte, da wäre einfach sehr, sehr viel mehr möglich. Also man weiß ja eben auch einfach auf der Spracherwerbsforschung, dass es Input braucht und dass es halt einfach auch eine gewisse Menge an Input braucht. Und wenn man sich Länder anguckt, die das so machen, zum Beispiel Spanien, die also richtig viel Geld auch in die Hand genommen haben, um Englischunterricht von Anfang an mit hoher Stundenzahl und vielen bilingualen Elementen zu machen, dann sieht man eben auch, was dabei rauskommt und welche Kompetenzen dann Kinder im Alter von 10 oder 11 Jahren einfach schon haben. Und ja, das würde ich dann verpflichtend einführen. Was natürlich auch noch wichtig wäre, dass die Lehrer entsprechend ausgebildet sind. Also ich denke, das ist natürlich auch was dazu beigetragen hat, dass sich die Stimmung auch so ein bisschen gedreht hat. Das ist natürlich was sehr viel Zeit kostet. Das wurde sehr schnell eingeführt, ohne dass es diese Ausbildung gab. Also wie gesagt, ich war 1998 fertig, da gab es noch keine Studiengänge. 2005 wurde das eingeführt, wo sollen die Leute herkommen? Dann wurden die Leute im Prinzip einfach verpflichtet, Englisch zu unterrichten mit so Schulungen von 3-4 Nachmittagen, oft ohne die entsprechende Sprachkompetenz zu haben. Und dann ist natürlich die Frage, was für Ergebnisse dann rauskommen. Und ich denke, das ist schon auch ein Grund für zum Teil diesen Eindruck, naja, da passiert zu wenig oder das lohnt sich einfach nicht. Und ich denke, man hätte dem Ganzen einfach dann noch viel mehr Zeit geben müssen, bis einfach eine neue Generation von Lehrkräften dann aus der Ausbildung kommt, die das dann auch vernünftig umsetzen können. Und leider würde ich jetzt mal so aus auch Elternperspektive sagen, ist der Stellenwert an den Schulen halt oft vom Englischunterricht immer noch sehr niedrig, so dass es auf so, naja, so wie Sport, Musik und Kunst, das kann jeder und jede ja irgendwie machen. Und Also das wäre dann schon wichtig, finde ich, dass man dann auch dann Fachlehrerprinzip hat und dass es Leute machen, die eben auch wissen, was sie da tun.
Was dann hoffentlich wir beide zum Beispiel sein könnten.
Ja, genau.
Dann hätten wir noch eine Abschlussfrage. Und zwar, was ist Ihre Meinung zum weiteren Verlauf von Englisch in der Grundschule? Aktuell, wie wir ja schon gesagt haben, ist unser Stand ja eher gone wrong. Deswegen jetzt die Frage an Sie. Geben Sie uns einen Ausblick. Englisch in der Grundschule in 10 Jahren. Going to go right or going to go wrong?
Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wie ich schon gesagt habe, also was mich optimistisch stimmt, ist eben diese europäische Entwicklung und der Elternwille. Insofern, also fällt es mir schwer, das vorzustellen, dass das komplett wieder zurückgerudert wird, dass es komplett wieder aus der Schule rausgeht. Aber ja, mir ist auch zum Beispiel ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass der Brexit passiert. Insofern weiß ich nicht, aber ich wäre schon vorsichtig optimistisch, auch im Zuge der Ganztagsschule, dass ja einfach auch mehr zeitliche Ressourcen da sind in so einem Schultag, um dann solche Sachen nicht aufzugeben. Also ich denke, wir müssen alle dafür kämpfen.
Genau, das werden wir. Ist auch ein bisschen das Ziel mit diesem Interview und diesem Podcast, dass wir da ein bisschen mehr Fokus drauf richten. Schön, dann vielen, vielen Dank dafür.
Für Gerne.
Ihre offene und sehr fachliche Einschätzung davon. Das wird uns, glaube ich, sehr weiterhelfen.
Ja, dann viel Erfolg mit Ihrem Podcast.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Puh, okay. Ich muss sagen, ich fand das Interview ziemlich interessant. Ich fand total cool, wie offen und ehrlich sie da mit den Themen umgegangen ist, wie viel sie aber auch über die einzelnen Themen Bescheid wusste. Das hätte man nicht von allen erwarten können. Und das hat uns, glaube ich, ziemlich geholfen, einfach einen großen Überblick darüber zu bekommen und auch hier im Podcast einen sehr umfassenden Einblick in das Thema zu geben. Ich fand persönlich für mich ganz interessant zu hören, diesen Aspekt davon, dass Deutschland im europäischen Vergleich so anders Fremdsprachen unterrichtet. Nämlich, dass Deutschland in diesem gesamteuropäischen Vergleich so hinterherhinkt. Also, sie hat ja gesagt, Deutschland ist das einzige Land, wo die Entwicklung von Fremdsprachenunterricht und von Fremdsprachenkompetenz zurückgeht. Und in allen anderen europäischen Ländern ist die Entwicklung in die entgegengesetzte Richtung. Da kann doch irgendwas nicht stimmen, oder?
Den Punkt sehe ich auch absolut. Das hat mich auch sehr schockiert. Vor allem auch die Begründung, die uns dann Frau Kolb gegeben hat. Und zwar, dass das Ganze mit dem Zurückfahren vom Fremdsprachenunterricht, also dem Abbauen, mit der Reaktion auf den PISA-Schock zu tun hat. Für mich selbst war das eine sehr interessante Schlussfolgerung, zu sagen, okay, wir schließen sehr schlecht ab in Deutsch und in Englisch, in Deutsch und in Mathe. Und deswegen fahren wir den Fremdsprachenunterricht zurück, nur um Kosten einzusparen. Da stellt sich mir schon die Frage, war das die richtige Entscheidung, so Schluss zu folgern? Die richtige Reaktion wäre vielleicht gewesen, auf einen solch großen Schock mit dem Ausbau von Förderung zu reagieren. Abbau ist da, ich glaube, unser beider Meinung nach eine sehr kurzsichtige Lösung.
Ja, kurzsichtig ist da, glaube ich, das Stichwort, weil dass das eine mit dem anderen so viel zu tun hat, dass es einen komplett, in meinen Augen natürlich, einen sehr, sehr dünner Zusammenhang, der Zusammenhang zwischen den beiden ist einfach nicht wirklich vorhanden. Natürlich gibt man dadurch dem Fremdsprachenunterricht oder andersrum, man nimmt dem Fremdsprachenunterricht die Zeit, um diese Zeit dann den Hauptfächern Mathe und Deutsch zu geben, sodass hoffentlich mit mehr Zeit auch bessere Kenntnisse erlangt werden. Aber wie du sagst, das ist relativ kurzsichtig. Ich finde, man hätte nicht nach dem Prinzip kostenneutral bleiben arbeiten sollen, sondern nach so einem großen PISA-Schock einfach sagen müssen, wir müssen Kosten und Mühen auf uns nehmen. Wir dürfen nicht einfach die simpleste Lösung nehmen und sagen, damit ist getan. Das wäre zumindest meine Idee da gewesen. Aber was genau da in den Ausschüssen passiert ist, das ist mir natürlich auch nicht Und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn mehr Zeit dem Mathe- und Deutschunterricht gegeben wird. Es ist halt nur blöd, wenn das auf Kosten des Fremdsprachenunterrichts geht.
Und ich finde, da hast du absolut recht. Das zeigt sich in den Auswirkungen, gerade das, wie du es angesprochen hast, Deutschland im europäischen Vergleich so schlecht abschneidet.
Ja.
Ich finde, es ist keine Entschuldigung, den einen Schock mit einem nächsten zu umgehen. Nur weil man in PISA schlecht abschneidet, sollte man nicht dann im europäischen Vergleich des Fremdsprachenunterrichts schlecht abschneiden, um Richtig. Das auszugleichen.
Richtig. Ich glaube, da sind wir beide einer Meinung und auch viele andere, mit denen wir jetzt auch in unserem Studium gesprochen haben, alle unsere Erfahrungen, die wir zu dem Thema schon vor dem Podcast gesammelt haben, das spiegelt ja genau das wider, dass eigentlich alle gemeint haben, alle, mit denen wir das studieren, auch gemeint hatten, dass ja, der Englischunterricht einfach viel mehr Zeit benötigt und besonders diesen spielerischen Einstieg, diese sehr sensible Zeit in der ersten und zweiten Klasse, um einfach so eine ganz gute Bindung zu der Sprache aufzubauen, sodass man nicht erst in der dritten Klasse oder auch sogar in der weiterführenden Schule mit Farben, mit Liedern, mit Gedichten und Reimen anfangen muss und Bilderbuchgeschichten, weil das einfach vom Inhalt her überhaupt nicht das widerspiegelt, was den Schülerinnen und Schülern da wirklich lebensrelevant und wichtig ist.
Genau, und um dann nochmal zu unserem Anfang zurückzublicken, die Frage, die uns durch den kompletten Prozess des Podcasts begleitet hat, Englisch in der Grundschule gone wrong? Ich glaube, wir würden uns darauf einigen, wir sind der Meinung, Englisch in der Grundschule gone wrong. Die Frage ist jetzt, was machen wir damit? Was hilft uns, dieses Wissen zu haben? Was fangen wir damit an?
Ich glaube, da haben wir inzwischen schon viel gehört und viel überlegen dürfen. Ja, wenn man das jetzt zusammenfassen müsste und auch einen konstruktiven Kritikpunkt oder Vorschlag geben könnte, ja, das hat ja gerade schon angeklungen, einfach, dass keine Kosten und Mühen mehr gescheut werden dürfen. Bildung ist unser wichtigstes Gut in Deutschland und das überträgt sich genauso auch auf Fremdsprachenunterricht wie Mathe und Deutsch auch, jedes andere Fach. Man darf nicht das eine wichtiger stellen, als das so viel wichtiger stellen als das andere, um dann rückwirkend zu sagen, das eine Fach oder die beiden Fächer Mathe und Deutsch sind so wichtig, wir streichen oder kürzen jetzt andere Fächer auf Kosten dessen und dann wird es immer noch nicht damit begründet, weil die PISA-Erkenntnisse sich da seither nicht wirklich gebessert haben, wie wir ja jetzt inzwischen wissen. Deshalb mein Vorschlag, einfach keine Kosten und Mühen mehr scheuen.
Und das heißt konkret, Fachpersonal besser ausbilden, die Unterrichtsstunden erhöhen, hier auch ganz klar, wie Frau Kolb gesagt hat, der Hinblick auf die Ganztagesschule.
Oh ja.
Das gibt große Möglichkeiten. Und der wichtigste Punkt schon fast, längerfristig denken. Machen wir ein kleines Gedankenexperiment. Was passiert, wenn die ganze nächste Generation kein gutes Englisch kann? In der Zeit der Digitalisierung, in der Zeit, in der Englisch die Weltsprache ist, möchte ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ich mir auch nicht. Deshalb werden wir ja jetzt auch zu Englischlehrerinnen und Englischlehrern ausgebildet, um vielleicht unseren Teil dazu beizutragen, dass sich in diesem Thema vielleicht Deutschland ein bisschen aufarbeiten kann und sich da ein bisschen verbessert. Ich glaube, ja, zusammenfassend ist das ein ganz schön gutes Resümee für unseren Ansatz, unsere Idee, unseren Vorschlag, wie man dieses Thema gut angehen kann. Also ich glaube, wenn es irgendwelche weiteren Entwicklungen gibt, geben wir euch hier natürlich als erstes Bescheid. Aber so viel dazu. Ich glaube, Englischunterricht in der Grundschule gone wrong, aber da ist noch viel Potenzial dafür, dass es right gehen kann.
Das finde ich auch. Wenn ihr euch noch weiter informieren wollt oder Kontaktdaten, Literaturhinweise haben wollt, schaut auf die Shownotes und wir freuen uns auf nächstes Mal.
Bis zum nächsten Mal.